Man kann es ja nicht machen, das fröhliche Christsein. Wir hatten in der evangelischen Kirche in Deutschland den Bischof Dibelius und da konnte man Gift draufnehmen, dass eigentlich in jeder seiner Festansprachen das Wort vorkam des Grafen von Zinzendorf: Wir sind des Heilands fröhliche Leute. Davon hat er sehr gern gesprochen. Aber Jochen Klepper hat in seinen Lebenserinnerungen geschrieben, wie ihn genau dieser Bischof Dibelius aufgesucht habe, mit der Bitte: Jochen Klepper solle doch für die bekennende Kirche in Deutschland Glaubenslieder schaffen, so etwa wie Jesu meine Freude. Aber da schreibt er dann in sein Tagesbuch: Diese Leute werden mich nicht singen lehren. Also das war gar nicht so selbstverständlich, dass dieser Bischof, dem Freude so wichtig war, selber Freude ausgestrahlt hat. Man kann's nicht machen, das fröhliche Christsein. Ich habe jahrelang mit Bischof Haug zusammengeschafft. Ich war da Hilfsbremser auf dem Stuttgarter Oberkirchenrat. Und Bischof Haug war auch so ein Mann, der gern gesprochen hat von der Freude. Bei ihm hieß es dann Freude. Aber er hat gleich zu Beginn gesagt: Es werden über mich immer wieder Wochen und Monate tiefster Schwermut und Verzweiflung kommen, wo ich wohl weiß, wie schön Freude ist, wo ich aber selbst nicht mehr zur Freude hindurchfinde. Man kann es nicht machen. Und dazu müssen wir uns noch klar machen, dass wir ja alle hier in der Sache fröhliches Christsein unter einem Leistungsdruck stehen. Friedrich Nietzsche, der große Philosoph und der große Gegner des christlichen Glaubens, bei dem Adolf Hitler dann in die Lehre gegangen ist, der hat den Satz geprägt: Die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das hat kein Christ gesagt, sondern ein bewusster Gegner des Christentums. Und wir lassen uns zu rasch drauf festnageln, dass Christen wirklich fröhlicher und erlöster aussehen sollten. Und dabei ist das nicht die Gütemarke fürs Christsein. Was denken Sie, wie der Hiob ausgesehen hat, als er auf seinem Aschenhaufen saß, nach dem Tod seiner Kinder, nach dem Verlust seiner Habe, nachdem die furchtbare Krankheit über seinen ganzen Körper gekommen war, als seine Frau den Weg mit ihm nicht mehr gehen wollte, sondern sagte: Schwöre Gott ab. Als er da auf dem Aschenhaufen saß und sich mit der Scherbe kratzte, da sah der wohl nicht sehr erlöst aus. Da hat man von Keep Smiling bei ihm nicht viel gesehen. Und trotzdem hat er gesagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat mit Grinsen nichts zu tun. Diese Gewissheit, dass man einen Erlöser hat. Und als unser Herr Jesus am Kreuz hing, da als es wahr wurde: Wer ist mir so bange, bis diese Leidenstaufe vollendet wird? Da hat er auch nicht erlöst ausgesehen. Aber er hat gesagt: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Er hat gewusst, wohin er sich bergen kann. Also, wir sollten uns von Nietzsche, obwohl das Zitat auch manches Überlegenswerte in sich hat, nicht zwingen lassen, dass wir meinen, Christen müssten immer mit einem Lächeln herumlaufen. Es gibt Christen, die werden sehr tief durchs Leid geführt, durch die Einsamkeit. Und wenn der Paulus sagt, ich habe den Eindruck, dass ich das noch in der Christenheit erstatten muss, was noch fehlt an den Leiden Christi, dann gibt es ganz bestimmt auch Christen, die in der Nachfolge Jesu einen Packen des Leides so zu tragen haben, dass ihnen das Lächeln schwerfällt. Und trotzdem ist's eine unsagbar große Glaubenshilfe. Zuerst für junge Menschen, aber auch für andere Christen, wenn sie fröhlichen Christen begegnen. Also fröhliches Christsein nicht als Muss, sondern als eine Möglichkeit im Sinn dessen, was der Apostel Paulus mal sagt, entdecke die Gabe, die in dir ist. Vielleicht sind wir viel zu ernst, weil wir meinen, das gehört sich so, obwohl uns Gott die Gabe gegeben hätte, dass wir fröhliche Christen sein könnten. Ich bin froh, dass jetzt meine Familie nicht da ist. Die würden wahrscheinlich sagen, Vater, jetzt halt mal deinen Vortrag zuerst dir selber, nicht? Bevor du über fröhliches Christsein sprichst, dann... Aber ich sag mir es auch selbst, mit ihnen zusammen. Fröhliches Christsein, eine Gabe, die man, wenn sie Gott einem gegeben hat, auch entdecken kann. Und deshalb einfach ein paar Hinweise praktischer Art, aber vorher, wie wir Deutschen das so gründlich tun, eine theologische Grundlegung. Nicht? Man sagt ja von uns Deutschen, dass wir nichts ohne eine gründliche Vorbesinnung machen. Es gibt so ein nettes Geschichtchen, dass sich ein Kongress zusammengetan hat, europäischer Kongress, Vertreter verschiedener Länder. Und die haben ausgemacht, dass jede Nation über den Elefanten ein Buch schreiben soll. Zuerst waren die Italiener natürlich da mit einer kleinen Broschüre. Die Italiener haben das Thema gewählt, der Elefant und der Fremdenverkehr. Das nächste war auch eine ziemlich kleine Broschüre, der Franzosen, das Liebesleben des Elefanten. Und dann kamen die Spanier mit einem Buch, war schon etwas wissenschaftlicher. Das war die Verwendung des Elefanten beim Stierkampf. Und die Engländer haben geschrieben, auch ein schönes Buch, schon broschiert, über Elephant and Elephants Hunting, der Elefant und die Elefantenjagd. Und schließlich nach 25 Jahren, nachdem jeder schon die Geschichte vergessen hatte, kam das deutsche Buch, 1240 Seiten. Das hieß Wissenschaftliche Grundlegung zum Verständnis des Elefanten, Teil 1, Philosophische Grundlagen, Abteilung 1, der Elefant an sich. Also so sind wir in der Welt bekannt als die überaus gründlichen Leute, die nie zur Sache kommen, und deshalb lassen Sie mich auch ein paar Grundlagen sagen, theologische Grundlagen. Wenn Sie einmal mit einer Konkordanz in der Bibel aufschlagen, unter dem Stichwort Freude, fröhlich sein, dann werden Sie verblüfft sein, wie oft das in der Bibel auftaucht. Schon in den 5 Büchern Mose immer wieder, wenn du in die Stiftshütte kommst und dort dein Opfer tust, dein Sündopfer, dann sollst du fröhlich sein. Du und deine Frau und deine Kinder und dein Knecht und deine Magd und der Fremdling, der bei dir ist. Und das dann ganz praktisch beschrieben. Die haben 7 Tage lang gefestet und davon ihren Opferfleisch gegessen, so wie wir auf der Nili auch essen, nicht? Das waren 7 Festtage. Wir brauchen also gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn es immer so ein gutes Essen gibt. Das gehört dazu, zum Fröhlichsein. Du sollst fröhlich sein, wenn man sich freuen kann, dass man einen lebendigen Gott hat, darf man auch schön essen. Und ich bin immer wieder entsetzt über so manch povere Gesinnung, wenn so die Pastoren sagen, aber am Konfirmationstag und an Weihnachten ist das Essen nicht das Wichtigste, sicher nicht das Wichtigste, aber es gehört mit dazu. Warum denn nicht? Wir Christen, wenn wir uns freuen, dass wir einen lebendigen Gott haben, warum gehört nicht auch festliche Kleidung wie heute Abend und ein schönes Essen mit dazu? Wir können hoch sein, sagt der Apostel Paulus, und hoffentlich, wenn es an uns kommt, niedrig sein in der Kraft Jesu. Der deinen Mund fröhlich macht, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Die Frucht des Geistes ist Liebe und dann hinter der Liebe sofort Freude. Taucht unheimlich oft in der Bibel auf das Stichwort Freude. Vielleicht am allerschönsten das Wort aus Malachi 3, Schluss des Alten Testamentes, wo es heißt, und du wirst aus- und eingehen und hüpfen wie Mastkälber, wenn die im Winter aus dem dumpfen Stall herausgelassen werden und bloß noch vor Kraft und Vitalität hüpfen und sich freuen können. So soll's voll Gottes sein, voll großer Vitalität. Schluss mit der theologischen Grundlegung. Ich will es nicht so gründlich machen, wie es uns da im Scherz zwischen den Nationen nachgesagt wird. Aber ein weiteres. Mir ist einfach die Erfahrung meines Lebens gewesen, wie ein fröhliches Christsein mir hineingeholfen hat dazu, dass ich selbst Christ sein wollte. Und da muss ich nun von meiner Großmutter erzählen. Der ist der Mann sehr früh gestorben. Sie hat 8 Kinder gehabt. Und der Mann weggestorben, gleich nach dem Ersten Weltkrieg. Sie hat gesagt, ich komme mir vor wie Efeu an einem Eichenbaum, der gefällt wurde. Ich habe keinen Halt mehr. Aber eins der letzten Worte, die ihr Mann zu ihr gesagt hatte, war, den Kindern eine fröhliche Kindheit erhalten. Und da hat sie sich bemüht und Gott um Kraft gebeten, dass sie das machen kann. Und sie hat nicht bloß ihren eigenen Kindern, sondern auch uns Enkeln, wir waren 36 Enkel, eine fröhliche Kindheit beschert. Wir haben sie als alte Frau kennengelernt. Wir durften immer alle 36 Enkel zu ihr in den Urlaub kommen. Damals gab es noch keine Rex-Seereisen. So vornehm war man da nicht. Es waren karge Zeiten vor dem Krieg und während des Krieges. Und da kam auf der Schwäbischen Alb in Hülben, wo unsere Schwester Christine herkommt, kam man zusammen. Oh, wir haben primitiv gelebt. Das war so eine alte, ehemalige Villa, die sich ein Maler vor langen Jahren gebaut hatte. Und da gab es einen Raum, der hieß Atelier. Das war aber ein karger Raum, bloß ein großes Fenster war drin, das ein Atelier erinnert hat. Und es war immer schon die Frage, schon im Februar, März, dürfen diesmal die Vettern ins Atelier oder die Basen? Wer in der Überzahl war, durfte ins Atelier, in einem Massenlager, nicht? Die anderen mussten unter dem Dachboden, aber meist lagen die Basen unter dem Dachboden, weil die Großmutter in kluger Erkenntnis schon gewusst hat, dass Jungen immer viel mehr Angst haben als Mädchen. Und unter dem Dachboden, nicht, da es Mäuse hat und so weiter. Also wir waren meist im Atelier. Und dann durfte man morgens aufstehen, wann man wollte. War nicht so, dass morgens 7.15 Uhr wecken ist, sondern man durfte um 4 Uhr aufstehen, wenn man wollte, oder um 10:30 Uhr. Und wenn man an den Frühstückstisch kam, der war meist unter großen Buchenbäumen gedeckt, weil es in dem kleinen, der kleinen Villa hat es gar nicht Platz gehabt, dann wusste man, da steht schon auf dem Platz die Lieblingsmarmelade. Wir Schwaben sagen Gselz, Lieblingsgselz, nicht? Himbeer, Johannisbeer, Brombeer, was da alles an Köstlichkeiten früher gab. Und da konnten wir die Liebe der Großmutter schon ablesen, dass sie das wusste. Der hat das gerne, das liebt der gerne. Ich habe es dann miterlebt während des Krieges, dass die Amerikaner nach 2 Tage langer Beschießung des Ortes dreckverkrustet ins Dorf gekommen sind. Alle Bewohner wurden in die Keller geschickt, mit Ausnahme der Großmutter Busch, weil sie mit einer selbstverständlichen Gastfreundschaft, wie das alle Gäste im Haus bekamen, schon mit einer dampfenden Kanne Malzkaffee, Bohnenkaffee gab's ja nicht mehr, und selbst der Malzkaffee war schlecht, den Amerikanern entgegengekommen war und mit einer Geste deutlich gemacht hat, kommt, ihr Buben, ihr kriegt was. Nach ihrem Tod hat der Sparkassenbeamte in Urach gesagt, so ein Konto habe ich nie erlebt. Das war dauernd überzogen, weil sie eine grenzenlose Verachtung fürs Geld hatte, das muss man so schnell wie möglich wegschenken. Und wenn man 36 Enkel hatte, war da auch Gelegenheit dazu gegeben, dass man von der Großmutter etwas bekam. Uns hat es nach dem Tod, aber ich war damals Theologiestudent, fasziniert, einen Briefwechsel zu finden, den sie mit Karl Barth, dem großen Theologieprofessor, geführt hatte. Gut, da gab es manchen orthografischen Schnitzer. Die Großmutter war da oben aufgewachsen, in einer Zeit, als man höchstens 5, 6 Schuljahre auf der Schwäbischen Alb hatte. Aber war in der Frage, stehen Sie, Herr Professor, zur leibhaftigen Auferstehung Jesu Christi? Und war interessant, wie der Professor darauf eingegangen war, dass hier ein Laie der Gemeinde Jesu an dieser Frage interessiert ist, ob ein Theologieprofessor auf festem Boden steht. Also in dem Leben der Großmutter, da war sprühende Vitalität. Eine entfernte Verwandte von mir, die etwas schon im reiferen Alter war, hat noch im Alter einen Heiratsantrag bekommen und hat lange mit sich gerungen. Wir wussten in der ganzen Familie, sie kommt nicht recht mit dem Antrag zu Rande, ob sie ablehnen soll, ob sie zusagen soll. Und plötzlich war die Verlobungsanzeige da. Da haben wir gesagt, wie hast du dich so rasch entschlossen? Ja, hat sie gesagt, ich habe mir einfach mal überlegt, was die Tante Johanna gesagt hätte, wenn sie noch leben würde. Und da ist mir klar gewesen, sie hat gesagt, notapfer geheiratet. Das heißt, nur rasch geheiratet, nicht? Also voll Vitalität, voll Nüchternheit ein Leben, aber wir hätten nie versucht, das Leben der Großmutter in irgendeiner Weise zu imitieren, weil wir wussten, das Geheimnis liegt tiefer. Als ganz kleine Enkelkinder durften wir im Zimmer der Großmutter übernachten und dann wussten wir, der Wecker war auf 4 Uhr morgens gestellt. Ab 5 Uhr wurden die Kaffeevorbereitungen getroffen, aber sie wollte eine Stunde Zeit haben zum Lesen der Bibel. Sie las jeden Tag 4 Kapitel. Gesagt, nur so komme ich einmal im Jahr durch die Bibel. Und dann, wenn man das miterlebte, so im Halbschlaf, wie sie mit dem lebendigen Jesus gesprochen hat, ja, wie mit einem Bräutigam, wie mit dem Allernächsten, dann wussten wir, dass da das Geheimnis ihres Lebens lag und dass von daher für sie automatisch das dazugehörte, fröhliches Christsein. Sie hat es auch mitgegeben, ihren beiden Söhnen, Wilhelm und Johannes Busch, die in besonderer Weise nun auch fröhliche Christen waren und meine auch immer jungen Menschen dadurch geholfen haben, dass sie ein bisschen weltgewandt waren, auch ein bisschen mit Schickigkeit, das was der Herr Rex will, das ein bisschen mit Stil, nicht? Das hilft jungen Leuten, wenn nicht bloß so alles verkniffen und kleinkariert ist, sondern auch ein bisschen Weite atmet, ohne dass das nun vom Evangelium wegführt. Wir waren mal bei Johannes Busch, dem Sohn und der Großmutter Busch, eingeladen, nach einem großen Bundesfest im Westbund. Ein paar unserer schwäbischen Bundessekretäre waren mit dabei, die normalerweise als gute Schwaben Christen nicht rauchten und auch lieber bloß Apfelsaft tranken. Und da hat Johannes Busch gesagt, so, und jetzt gibt's Zigarren, gute Westbund-Zigarren vom frommen Fabrikanten von Bünde in Westfalen. Und wer das nicht will, der kann Bonbon lutschen vom gottlosen Bonbon-Fabrikanten. Und hier haben wir einen guten CVM-Wein von Nierstein, das frommer, guter Wein vom christlichen Weinbauern. Wer das nicht will, kann Apfelsaft haben vom gottlosen Hersteller. Da kamen unsere beiden Freunde aus Württemberg ganz in Zweifel, ob sie nicht plötzlich Wein trinken anfangen soll, ob das nicht viel christlicher ist. Also, verstehen Sie, da war Vitalität und Freude und das habe ich als Erfahrungswert mitbekommen, ohne dass ich es immer machen kann. Das wäre etwas, wenn man immer wieder Kraft hätte zu einem fröhlichen Christsein. Aber jetzt heißt ja das Hauptthema, wie macht man's? Fröhliches Christsein und wie soll es Wirklichkeit werden? Tipp 1, man muss wissen, was schlimm ist und was nicht schlimm ist. Jetzt muss ich nur mal von der Großmutter erzählen. Es war nun in einem dieser Ferienaufenthalte auf der Schwäbischen Alb, Landregen über der Schwäbischen Alb. Sie können sich nicht vorstellen, wie das trostlos ist, wenn alles in Wolken hängt. Damals gab es noch keine guten Wege, sie konnten keinen Schritt vors Haus setzen. Und da 36 junge Leute in diesem kleinen Häuschen drin. Und da haben meine Vettern Busch aus Witten im Wohnzimmer Gärtnerles gespielt, Gärtnerei, und haben das schöne grüne Erbsofa, wunderbar, Rosshaar, weiß gar nicht, was das Jugendstil oder sowas war, was ganz Wertvolles, haben sie zum Frühbeet erklärt und mit so einer großen Gärtnerkanne Wasser das bewässert, immer wieder gelaufen. Als der Vater kam, wenn er noch Haare gehabt hätte, wären sie grau oder weiß geworden. Verzweifelt. Und da kam die Großmutter dazu und gesagt, alles nicht schlimm. Das ist doch kein Sünd und kein Schand. Also verstehen, Sünde und Schande, das ist schlimm. Aber kaputtgegangenes Familiensofa, da kann man Neues kaufen, nicht? Und das ist mir so als Leitwert hängen geblieben an dieser Geschichte. Man muss wissen, was wichtig ist und nicht wichtig. Kratzer am Auto, verregneter Urlaub, so schlimm das sein mag, ist nicht schlimm. Sünde ist schlimm. Wenn wir das tun, worüber Gott traurig ist, das ist schlimm. Aber alles andere ist noch schlimm. Nicht schlimm. Muss wissen, was vor Gott zählt und was weniger zählt. Und das hilft uns dann oft, dass wir das Wesentliche entdecken und fröhlich werden können. Ein zweites, ein Tipp zu einem fröhlichen Christsein ist, dass wir bewusst das Erfreuliche sehen sollen. Das habe ich bei unseren amerikanischen Mitchristen gelernt, mindestens gesehen. In Deutschland ist es ja leider so, bei den Klassenarbeiten, dass jeder Fehler angestrichen wird, zweimal rot unterstrichen, Strich an den Rand und am Schluss werden die Fehler zusammengezählt, 5 bis 6. In Klammern, gell, das ist ja die große Not über Eltern, die Kinder in der Schule haben. Frau Gerstenmeier pflegte oft bei Konversationen in Bonn, wo man nicht so weiß, bei so Cocktailpartys, was man sprechen soll, hat sie oft das Gespräch begonnen so, geht es Ihnen gut oder haben Sie Kinder auf dem Gymnasium? Also, Klammer zu, in Deutschland streicht man die Fehler an und am Schluss kommt die Zeugnisnote raus. In Amerika streicht man im Aufsatz die geglückten Formulierungen an, die guten Gedanken, im Rechnen die gewandten Lösungen. Und dann werden die Pluspunkte zusammengezählt. Je mehr Pluspunkte, desto besseres Zeugnis. Wenn der Pfarrer sich am Ausgang der Kirche verabschiedet, dann sagt man, vielen Dank, nicht? Als ich das erste Mal so eine Predigt in Amerika gehalten habe, mein Herz höher geschwollen, jedermann hat zu mir Danke gesagt. Und am Schluss ist mir klar geworden, wenn jeder bloß Danke sagt, dann war das eine ganz miserable Predigt. Wenn sie wirklich gut ist, dann sagt man, sie gaben uns zu denken. Oder dieser und jener Gedanke hat mir weitergeholfen. An der Dosierung des Lobes erkennt man, ob es wirklich ein gutes Lob ist oder so gerade das letzte Lob, das man auch verabreichen kann. Bewusst das Erfreuliche sehen und das Erfreuliche herausheben. Einer dieser amerikanischen Kollegen hat so formuliert, we shouldn't have the devil's vision. Wir sollten nicht die Schau des Teufels haben, der immer bloß in der Schöpfung Gottes sagt, hier stimmt's nicht. Und glaubst du Gott, dass der Hiob dich ohne Grund verehrt? Und der meint's doch sicher auch nicht echt. Wir sollten nicht des Teufels Schau haben. We should try to get Christ's vision. Wir sollten versuchen, die Sicht Jesu zu haben. Der hat die Witwe gesehen im Tempel, die diese 2 Pfennige geopfert hat. Guck mal her. Er hat den Glauben der 4 Männer gesehen, die den Gichtbrüchigen zu ihm gebracht haben. Wo wahrscheinlich der Petrus gesagt hat, wir hatten Erde auf meinen Kopf geschüttelt, nicht? Also Jesus hat das Positive gesehen. Das Zutrauen des Hauptmanns von Kapernaum. Es gibt viel mehr Erfreuliches, als wir ahnen. Viel mehr Güte Gottes, in die unser Leben eingewickelt ist. Und wir sollten bewusst dies Erfreuliche sehen. Die Engländer haben einen Spruch, es hätte ja immer noch schlimmer kommen können, nicht? Wenn die einen Verkehrsunfall haben und der ganze Wagen ist zertrümmert, it could be worse, hätte immer noch schlimmer kommen können, wir hätten ja auch als Menschen verletzt sein können. Das ist auch schon ein schöner Trost, eine gute Lebenshaltung, aber es gibt so viel Erfreuliches von Gott in unser Leben hineingeordnet, dass wir bewusst einmal entdecken sollten und uns dran halten sollen. Das war Tipp Nummer 2. Als Tipp 1, wissen, was schlimm ist und was nicht schlimm ist. Tipp 2, bewusst das Erfreuliche sehen. Tipp Nummer 3, wir sollten uns klar machen, dass wir ja an der Spitze der Entwicklung in der Welt stehen. Ich bin einst im Jahr 56 mit der alten Italia zum ersten Mal als Schiff gefahren. Was sind wir uns damals vorgekommen, was das für ein interessantes Schiff ist? Längst überholt, längst abgewrackt. Was denken Sie, wie lange noch die Victoria fahren wird? So ein schönes Schiff. In ein paar Jahren wird jeder sagen, Victoria, ach, das war der alte Schlitten damals. Es ist ja so, dass die Entwicklung so rasant weitergeht, dass bei Kriegsschiffen, selbst bei manchen Flugzeugen, besonders bei Kriegsschiffen, die Entwicklung in dem Augenblick längst schon weiter ist, indem man die Schiffe auf Kiel legt. Das geht so rasch, dass man eigentlich weiß, wenn so ein Flugzeugträger in Amerika gebaut wird, heute würden wir ihn schon längst nicht mehr so bauen, der ist schon veraltet im Augenblick, da in Dienst gestellt wird. Und bloß der christliche Glaube hat etwas, was erst richtig einmal in Kraft treten wird. Der Herr Jesus wird erst einmal Herr aller Herren werden. Was uns im Glauben wichtig ist, wird erst einmal groß herauskommen. Was wir an Jesus haben, dass er uns einmal einen neuen Leib geben wird, uns bis ins Körperliche hinein neu schaffen wird. Es kommt erst. Wir stehen an der Spitze der Entwicklung. Das, was einmal kommen wird, wenn alles in dieser Welt veraltet wird, das gehört uns. Und das sollte auf unser Leben abfärben. Einer der größten Betriebe bei uns in Süddeutschland ist der amerikanische Großkonzern IBM, die Büromaschinenhersteller. Und man sagt, man erkennt in Böblingen, Sindelfingen die IBM-Leute deutlich, die unterscheiden sich von allen anderen, selbst von den Mercedes-Leuten, die sind auch schick angezogen, aber die IBM-Leute, die haben bis ins Binden vom Krawattenknoten hinein noch einen besonderen Pfiff, die haben ein besonderes Bewusstsein. Die bestellen nie eine Fahrkarte am Fahrkartenschalter, immer nur übers Reisebüro. Sie sind was Besonderes, nicht? Nun sollen wir Christen nicht so angeberhaft sein, aber die IBM-Leute sind überzeugt, wir sind die modernsten, wir sind die progressivsten, wir sind die zukunftsträchtigsten. Deshalb haben sie ein gewisses Selbstbewusstsein. Und wir Christen könnten ein viel größeres Selbstbewusstsein noch haben. Die Sache Jesu wird erst noch einmal brandneu und ganz ewig frisch und jung werden. Wir stehen an der Spitze der Entwicklung. Nochmal eine Geschichte von der alten Großmutter Busch. Im Jahr 39 waren wir in Pfingstferien oben in Hülben. Da kamen die drei Brüder Busch zusammen. Wilhelm Busch, Essen, hatte Reichsredeverbot bekommen und war in seiner Verzweiflung zu seiner Mutter gefahren. Was soll ich jetzt als Pastor tun mit Reichsredeverbot? Von der Gestapo damals. Darf's nicht mehr reden. Johannes Busch war eine Woche lang eingesperrt gewesen bei uns in Stuttgart nach einer Evangelisation. Geheime Staatspolizei. Dann entlassen worden. Der später gefallene Fritz Busch war aus Danzig ausgewiesen worden, nach dem zweiten Abend einer Evangelisation. Und da trafen sie sich zufällig alle bei der Großmutter als Vaterlandsfeinde, von der Polizei verfolgt, ziemlich gedemütigt und geknickt. Und die Großmutter hat immer bloß gesagt, was bin ich stolz auf meine Söhne, dass ihr für den Heiland leidet. Verstehen Sie, ihr steht doch an der Spitze der Entwicklung. Und vielleicht sollten wir es uns gegenseitig immer wieder auch mal sagen, was können wir stolz sein, dass wir zu Jesus gehören. Das gibt ein neues Selbstwertgefühl. Bewusstsein, dass wir an der Spitze der Entwicklung stehen, die zum Tag Jesu Christi führt. Ein vierter Punkt, wir sollten auch ganz bewusst Situationen der Freude schaffen. Dazu braucht es nicht viel Geld. Heute ist allerdings schwieriger geworden. Wir haben zum Beispiel in unserer Familie zu Hause zu Beginn der Ferien, als ich noch kleiner Schüler war, immer einen Ferientanz gemacht. Da hat man immer schon drauf gewartet, wann kommt der letzte von uns fünf Brüdern vom Gymnasium nach Hause, jetzt kommt doch der Ferientanz. Und da hat man einfach rumgetanzt. Die Ferien sind jetzt, voll Freude sind wir jetzt versetzt. Wenn das nicht freut, der gräme sich. Wer es nicht versteht, der schäme sich. War der herrlichste Tanz, den es überhaupt gab. Und dann wurden mit einem Riesenschwung, das durfte man einzig an diesem Tag, die Schulranzen in die Ecke geworfen, das nur so gekracht hat. Verstehen Sie, die haben nicht viel gekostet, vielleicht Schuhmacherrechnung nachher zum Schulranzen wieder flicken, aber bewusst Freude schaffen. Mein Vater war damals, weil er nicht in der Partei war, auf halben Gehalt gesetzt. Man hat nicht viel Geld gehabt, aber am 27. Mai hat einer meiner Brüder Geburtstag, da gab es Eis beim italienischen Eissalon Pagliani und jeder der fünf Brüder bekam ein 10-Pfennig-Eis, damals so ein Klacks-Eis. Einmal im Jahr ein Klacks, nicht? Aber ein Fest. Und ich denke oft, dass wir unseren Kindern und Enkeln vielleicht viel zu selbstverständlich was geben, anstatt dass wir auf ein bestimmtes Datum verschieben und bewusste Feste der Freude machen. Zum Beispiel, die jungen Leute haben heute so lange Haare, sehen es auch bei meinen Söhnen, dass man sagt, du darfst mal zum besten Friseur der Stadt, such dir ihn selber aus, ich lasse dir einen Messerhaarschnitt machen, wie es keinen schöneren gibt. Du darfst so lang haben, wie du es willst. Und dann kostet das mal 14 Mark, aber der hat das Hochgefühl, Mensch, so einen tollen Friseur, den haben höchstens Schauspieler, nicht? Bewusste Gelegenheiten der Freude schaffen. Und da müssen wir einfach unsere Fantasie walten lassen, dass wir auch solche Gelegenheiten herausfinden. Der offene Abend Stuttgart, eine der modernen evangelistischen Jugendbewegungen, die haben von Zeit zu Zeit ein Essen in einem China-Restaurant oder wenn so ein modernes jugoslawisches Restaurant geöffnet wird, dann gehen sie mit ihren 300 Mitarbeitern dahin und haben mal ein feudales Essen. Bewusste Gelegenheiten der Freude, und wir danken unserem Herrn Rex, dass er uns auch solche Gelegenheiten der Freude schafft. Unsere ganze Reise ist ja so eine Gelegenheit, wo wir uns auch einmal in besonderer Weise freuen können. Und wo es deutlich wird, dass zum Christsein, und deshalb haben wir auch heute Abend ein bisschen drüber gesprochen, nicht unbedingt das Verkniffensein und das Kleinkariertsein gehören muss. Es gibt Christen, die sind gebunden. Mein eigener Schwiegervater, ich hätte ihn gern als Bibelarbeiter auf dieser Fahrt mitgehabt, ein großer Ausleger der Bibel, der hat gesagt, ich könnte das nicht. Immer so ein hochfeudales Essen, da müsste ich dauernd an die Hungernden denken. Manche sind in ihrem Gewissen gebunden und können es nicht. Und andere können es mit dem Apostel Paulus halten nach dem Wort, das wir vorher hörten, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Ich kann auch das andere. In Dankbarkeit, Paulus sagt, nichts ist verwerflich, das mit Danksagung genossen wird. Worüber wir Gott danken können, da brauchen wir uns keine Sorgen haben. Darf noch mal ein bisschen aus der Westentasche plaudern. Wir Schwaben sind ja ein bisschen dafür bekannt, dass wir kleinkariert sind. Auch als Christen. Wenn ein Schwabe sich ein Mercedes 450 kauft, dann montiert er als erster das 450 weg und kauft sich 300D und klebt das hinten hin. Oder sagt er, wir brauchen eben der größere Wagen fürs Geschäft. Oder noch schöner ist, wenn er sagen kann, ich brauche eben einen großen Wagen, damit ich die Brüder in die Monatsstunde fahren kann. In die Gemeinschaftsstunde, nicht? Anstatt dass er sagt, ich fahre gerne einen schnellen Wagen. Warum denn nicht? Und deshalb ist mir so eindrücklich gewesen, in Amerika, das hat mir geholfen, dass ich da Christen erlebte, auch mit dieser gewissen Weltoffenheit, wo nichts Verkniffenes mehr da war und auf der anderen Seite auch ein großzügiger Einsatz fürs Reich Gottes. Bei einer Konferenz saßen wir zusammen, auf einer ökumenischen Konferenz. Wir haben nacheinander gefragt, was der eine tut in der ökumenischen Bewegung und was er schon mitgemacht hat und was seine Funktion ist. Und schließlich kam die Reihe an einen Amerikaner und wir haben ihn gefragt, was ist Ihre Aufgabe? Er hat bloß gesagt, I pay, ich bezahle. Die Amerikaner waren weithin die Finanziers der Mission quer durch die Welt. Die haben gezahlt, großzügig, nicht bloß ein paar Pfennige. Aber auch sonst im persönlichen Leben großzügig, herzlich. Und da habe ich einen Evangelisten begegnet gleich in den ersten Wochen meines Aufenthalts vor langen Jahren. Robert Downey, der hat seine Evangelisationsansprache begonnen mit den Sätzen I love to drive a fast car, I love to go hunting, I love my wife. Also ich liebe es, einen schnellen Wagen zu fahren. Ich liebe es, auf die Jagd zu gehen. Ich liebe meine Frau. Das hat mir Eindruck gemacht, dass hier so ein normaler Christ ist, ein ganz normaler Mensch. Aber als ich dann die Lebensgeschichte dieses Mannes hörte, da ist mir auch einiges klar geworden vom Geheimnis seines Lebens. Frühsommer 45. Er war Militärgeistlicher der amerikanischen Luftwaffe, stand auf einer Insel, da im Pazifischen Ozean, frühen Morgengrauen, vor ihm die Enogage, ein amerikanischer Bomber. Bevor die Besatzung einsteigt, spricht er ein Gebet, Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du die Mannschaft wieder gesund nach Hause bringst. Und dass du ihren Auftrag dazu dienen lässt, dass Friede entsteht. Und ein paar Stunden später ist ihm klar geworden, dass er damit die schlimmste Gotteslästerung ausgesprochen hat, die es überhaupt vielleicht gibt. Als er von Fernaufklärern die Bilder sah vom zerstörten Hiroshima. Er hat das Gebet gesprochen für das Bomberflugzeug, das die Atombombe abgeworfen hat. Hilft, dass die Männer gesund zurückkommen, segne ihren Einsatz. Das hat ihm einfach alle Vollmacht zum Predigen genommen, jahrelang. Er kam ins Trinken hinein, ist vollständig versumpft, bis er endlich einen Mitchristen gefunden hat, der ihm das bezeugen konnte, auch für diese Schuld ist Jesus gestorben. Für jede Verblendung, für jede Gotteslästerung, für jeden Mord ist Jesus gestorben, für Leute, die es bereuen. Und dann ist er seiner Vergebung so gewiss geworden, dass er ein vitaler, fröhlicher und überzeugender Evangelist wurde, dieser Robert Downey, und ich habe Ihnen die Einleitungssätze seiner Evangelisationsansprache nicht ganz gesagt. Sagte, I love to drive a fast car, I love to go hunting, I love my wife, aber dann ging es weiter. But the joy of my life is to serve Jesus. Aber die Freude meines Lebens ist, dass Jesus mich noch brauchen kann. Und das meine ich, das sei Tipp Nummer 5, dass wir das uns klar machen, das ist der Grund für ein fröhliches Christsein, für ein fröhliches Christsein, dass Jesus mich brauchen kann, dass er mein Leben dazu benutzen will, das ganze Fragment seines Lebens will er dazu benutzen, dass etwas zu seiner Ehre herauskommt, bei der Endabrechnung, auch wenn wir jetzt noch nicht viel sehen. Davon wollte ich heute Abend so als kleine Plauderei einige sagen, fröhliches Christsein, aber wie, vergessen Sie nicht die Einleitungssätze. Man kann es nicht machen. Aber wem Gott die Gabe gegeben hat, es gibt Christen, dem Gott die Gabe der Geduld gegeben hat, der Liebe, manchen hat er die Gabe der Freude gegeben. Entdecken Sie es. Es wird eine Hilfe für viele andere Christen sein.